Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Louis Ferdinand Destouches, dies der bürgerliche Name eines französischen Schriftstellers, der in letzter Zeit in Frankreich für einige Diskussionen gesorgt hat, dies 50 Jahre nach seinem Tod. Denn dieser Mann, der besser bekannt war als Céline, dieser Mann hat nicht nur eines der wichtigsten Werke der französischen Literatur geschrieben, Die Reise ans Ende der Nacht aus dem Jahr 1932. Dieser Mann war auch oder wurde dann überzeugter Antisemit. Der französische Kulturminister Frédéric Mitterrand hat ihn nun von einer Liste der Personen gestrichen, an die man sich in Frankreich dieses Jahr erinnern soll. Und das hat Diskussionen ausgelöst und dabei geht es immer um die eine Frage. Sollten politisch unkorrekte literarische Werke denn zensiert werden? Über diesen Fall Céline und ähnliche Fälle wollen wir heute reden mit Anne Fournier, Deutschschweizer Korrespondentin von Le Temps, und mit Marcy Goldberg, kanadische Filmwissenschaftlerin mit Wohnsitz in Zürich. Zuerst einmal dieser konkrete Fall von Céline, Marcy Goldberg. Was ist denn in Ihren Augen wichtiger, der literarische Verdienst oder eben die politische Haltung?
Ja, ich denke, man muss die Frage ein bisschen anders stellen. Wenn der Herr Mitterrand sagt, es gäbe eine Liste von Leuten, an die man sich erinnern sollte und man muss Céline von dieser Liste streichen, dann sage ich genau umgekehrt. Man muss sich genau an solche Figuren erinnern und bewusst sein, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich denke, in Frankreich tendiert man gerne dazu, ein bisschen die Rosinen zu picken aus der eigenen Geschichte und man möchte die negativen Sachen eher vergessen oder unter den Teppich schieben. Und das wäre gerade in einem Fall wie Céline wichtig, dass man das eben nicht vergesst, sondern diskutiert.
Aber ich würde sagen, dass man auch sein Werk für sich selbst nicht vergisst. Ich glaube, Le Voyage au bout de la nuit ist einer der bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts für seinen Stil, für seine neue Art zu schreiben und soll als solcher, unabhängig von moralischen Fragen, existiert. Es ist eine Frage von der künstlerischen Schöpfung und die kann sich auch unabhängig von den politischen Meinungen von Céline und seine Äußerung, die man solche in seinem Kontext nochmal betrachten sollte, auch lesen können. Was ich noch ein bisschen präzisieren sollte, die Idee war dieses Jahr ein Recueil des Célébrations nationales zu machen. Das heißt also eine Verheerung, Nationalverheerung. Das heißt nicht, dass man sich nicht an Céline erinnern soll, aber sondern man, dass man ihn nicht verheeren will, wenn man das Unterschied, ich weiß nicht, auf Deutsch das richtig ausdrücken soll. Also die Polemik ist so, also die Frage hat sich so gestellt, soll man Céline zu diesem Buch, also zu diesem Recueil da zusammen nehmen, die von den Leuten, die dieses Jahr geehrt werden sollen. Mhm. Das heißt nicht, dass, ich denke nicht, dass Frédéric Mitterrand sich nicht an Céline erinnern will, aber sondern, dass man ein bisschen Rücksicht nimmt auf seine, die Frage, soll man ihm verheeren oder nicht eigentlich.
Aber was ist denn der ursprüngliche Entscheid von Frédéric Mitterrand? Was hat denn das zu bedeuten, auch für die Literatur ganz allgemein? Man kann ja nicht immer irgendwie bei anderen Autorinnen und Autorinnen sicher sein, was die eigentlich überhaupt für eine politische Haltung hatten.
Ja, das ist eben die ganze Debatte, die jetzt in Frankreich gelöst worden ist. Und da bin ich ja auch einverstanden mit Merci. Das ist eine Frage, die sich regelmäßig in Frankreich stellt. Das heißt, was gehört zum Moral und was gehört also zur künstlerischen Schöpfung und wie soll die Behörden sich da gegenüberstellen? Ich glaube, das ist auch in dieser heutigen Bewegung, also man zeigt, bemerkt das mit seitdem da Sarkozy ist, ist eine Art mehr Kontrolle auf Ausdrucksfreiheit und man sieht das in der Presse, in den auch im Welt der Komiker, er hat auch da viele Grenzen gesetzt, die nicht immer den allen gefallen hat. Aber das heißt nicht, dass man die Werke von Céline unbedingt zum Beispiel nicht in der Schule nochmals unterrichten soll und so weiter. Ich glaube, diese Frage ist nicht da gestellt worden eigentlich.
Ich denke, man muss ein bisschen präzisieren, wenn man sagt, Céline hat antisemitische Äußerungen gemacht. Céline hat jahrelang in mehreren Publikationen dafür plädiert, dass man die Juden ausrotten sollte. Er hat sie als solche bezeichnet und hat gesagt, man muss sie wirklich alle töten. Er war dann auch, als die Deutschen Frankreich erobert haben, war er ein Sympathisant, um nicht zu sagen ein Kollaborateur, mit Nazi-Deutschland. Und es gibt sehr viele Literatur, wo er diese Äußerungen auf Papier gebracht hat. Natürlich. Und diese Bücher wurden auch veröffentlicht.
Und zwar damals. Bis zu seinem Tod.
Und man muss auch sagen, auch von Verlagen, die auch diese Sympathien hatten. Es gab in Frankreich in der Zeit eine faschistische Presse. Mhm. Céline war nicht allein. Er ist Teil oder war Teil von einer Szene, die einfach zur Geschichte von Frankreich gehört und zur literarischen Geschichte, zur Pressegeschichte von Frankreich. Das ist das eine. Wenn man aber kommt mit dem Argument und sagt, aber er hat doch noch auch geniale Bücher geschrieben und aus diesem Grund werden wir ihm verzeihen. Das Argument finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich denke, man kann das eine nicht nehmen und das andere ausblenden. Céline hat gelebt in all seinen Widersprüchen. Und ich meine, es gibt auch jüdische Schriftsteller, die ihn als großen Einfluss zitieren und die ihn auch bewundern als großer Schriftsteller. Aber diese Leute sagen dann auch, als Schriftsteller war er für uns eine sehr inspirierende Figur, genau. Aber als Mensch ist er sehr problematisch. Wenn man das ausblendet, dann ist das so eine Art, wie soll ich sagen, das ist so eine Art Sterilisierung der Geschichte, die man nicht betreiben sollte.
Aber was man auch nicht vergessen soll, und ich finde auch also richtig, dass du ihn wieder in seinem Kontext und in seiner Zeit wieder setzt und eben erinnert, wie er sich da benehmen, und er hat auch eben schreckliche Texte geschrieben, so Bagatelle pour un massacre zum Beispiel, ist eben danach verboten worden und weiter.
Genau, der Titel ist auch vielsagend.
Aber das muss man auch erinnern, also dass Céline bei der Ersten Weltkrieg da gekämpft hat, und das hat ihn sehr auch einen großen Einfluss auf seine Persönlichkeit
gehabt. Es hat ihn auch traumatisiert. Damals hat man von Post-Traumatic Stress Disorder nichts gewusst, aber ich denke, er hat ganz sicher darunter gelitten.
Und vielleicht eben muss man das eben auch nicht vergessen, dass vielleicht eben seine Antisemitismus und die schrecklichen Aussagen, die da existieren, da sind, oder man nicht eben vernichten soll. Und das ist wirklich nicht mein Sinn, wenn ich eben sage, dass sein Werk gehört zu der größten literarischen Werk des 20. Jahrhunderts. Aber dass unter diesem Antisemitismus und diesem Bezug zum Juden und diese Aussagen auch eben, das ist eine Hasse von sich selbst und von allen, was sein gesellschaftliches Milieu, er hätte auch eben vielleicht heute gegen Islam so sich ausdrücken können. Das heißt, das erklärt nicht eine das entschuldigt nicht, oder das heißt nicht, man soll diese Äußerung einfach so akzeptieren. Aber ich denke, das Verstecken wäre noch schlimmer, das zu vernichten oder das einfach nicht mehr wissen zu wollen, wäre vielleicht das wäre schlimmer für Demokratie und für Verständnis der Geschichte auch. Einfach, dass man sagt, er hat keinen Platz in diesem Raum mehr. Man muss noch Céline lesen, also man soll noch Céline lesen können, aber in seinem Kontext, in dem man weiß, was er auch weiß, welche politische Meinung er hatte. Und ich glaube, das nimmt nicht zu dem literarischen Wert von seinem Schreiben, also von Voyage au bout de la nuit eben.
Aber wenn wir jetzt mal den Kreis ein bisschen ausweiten, erinnern ist wichtig, sagen Sie beide. Was machen wir jetzt in einem Fall wie Adolf Hitler? Der hat ja auch ein Buch geschrieben, das für die ganze nationalsozialistische Bewegung quasi die Bibel war, Mein Kampf. Das ist in ganz vielen Ländern verboten, wenn ich richtig informiert bin, immer noch. Soll man jetzt das trotzdem lesen können, einfach zur freien Verfügung?
Auf jeden Fall muss man das lesen können. Ich meine, ich denke, wenn man darf nicht so tun, wie wenn das alles nicht passiert wäre.
Genau.
Also man muss das lesen, und man muss das lesen, damit man auch ein bisschen verstehen kann, wie so etwas zustande kommt. Seine Rhetorik, seine Gedanken, das ganze Gedankengut, das man auch heutzutage immer noch findet, diese Ideen, die noch zirkulieren in einer Form, dass man sie identifizieren kann. Ich denke, der amerikanische Philosoph und Kulturwissenschaftler, also afroamerikanischer Kulturwissenschaftler Cornel West, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Geschichte stinkt, die Geschichte ist dreckig, aber wir dürfen sie nicht deodorisieren. Wir müssen sie wahrnehmen in ihrem ganzen Gestank, in ihrem ganzen Dreck. Und er sagt, wir können unsere Großeltern lieben, auch wenn sie gesündigt haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, die haben zum Teil falsche Entscheidungen gemacht, oder they made bad choices, sagt er. Wir sind nicht gezwungen, diese gleichen schlechten Entscheidungen zu treffen. Aber wir müssen auch verstehen, wo wir herkommen. Wenn wir die Vergangenheit so verharmlosen, dann ist das verheerend für die Gegenwart und auch für die Zukunft.
Ganz konkret ein Fall, den Cornel West mitgemeint hat, das war ein Buch des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain, ein Buch, das vielfach auch als Jugendbuch gehandelt wurde, das allerdings nicht unbedingt so gemeint war, nämlich Huckleberry Finn. Und das wurde jetzt in Amerika neu herausgegeben in einer, sagen wir mal, vorsichtig politisch korrekten Version. Man hat nämlich das Wort Nigger, das N-Wort, 219 Mal ersetzt durch ein politisch akzeptables. Ist so etwas nötig überhaupt?
Nein, ich halte es auch für einen Riesenfehler. Also da muss man auch ein bisschen ausholen und erklären, was da passiert ist. Mark Twain hat diese Geschichte geschrieben. Das Buch ist im 1884 rausgekommen. Aber die Geschichte ist in den 1830er Jahren angesiedelt. Das heißt, in der Zeit, als die Schwarzen in Amerika noch Sklaven waren. Und er war ein großer Kritiker von dieser Sklaverei. Und er hat das Buch geschrieben als Satire auf die Gesellschaft dort im amerikanischen Süden, die so umgegangen ist mit den schwarzen Menschen. Und er hat dieses Wort gebraucht als direkte Rede von den Figuren im Buch, die damals so geredet haben. Also ich denke, heutzutage ist man muss auch bewusst sein, damals hat man Nigger gesagt, das war das Wort für schwarze Leute und verbunden mit den ganzen Verurteilen und die Ungerechtigkeiten, die damals geherrscht haben. Es ist eine andere Sache, wenn man heute dieses Wort braucht oder wenn ein weißer Komiker irgendwie auf die Bühne geht und Witze macht über Niggers, dann geht das wirklich nicht, weil heutzutage wissen wir besser. Aber dieses Wort dieses Wort gehört zu der Gesellschaft, die Mark Twain damals kritisieren wollte. Und wenn man das Wort rausnimmt, dann fehlt ein bisschen, dann wird das eine Kritik auch verharmlost. Dann versteht man nicht, was so schlimm war, dass er das irgendwie satirisieren wollte.
Und ich glaube, also eben bei künstlerischer Schaffende ist das auch ein subversives Sinn. Das muss man auch eben nicht vergessen. Das ist nicht das gleiche, wenn ein Politiker dieses Wort in einer Rede braucht oder wenn man das sogar bei einem Komiker, finde ich, könnte er seinen Platz haben, wenn es eben mit einem subversiven Machtbezug haben kann. Ich glaube, das ist immer das Problem und das ist vielleicht jetzt heutzutage, ist man noch mehr darauf aufmerksam geworden. Ich lese da noch vor kurzem ein anderes Beispiel mit literarischen Werk. Das war das Buch von Agatha Christoph, Le Grand Cahier, das auch während des Krieges stattfindet. Und es gab mehrere Eltern, die verboten haben, da sogar in Genf vor 2 Jahren, glaube ich, die nicht wollten, dass die Schüler das in der Schule lesen können, weil es gibt Szenen von sogar meint Pädophilie oder Zoophilie. Und es gibt natürlich einen Schnitt in diesem wunderschönen Roman, wo eben man sieht eben zwei junge Leute, die eine besondere Beziehung mit einem Tier haben, da in einem Hof. Und aber das ist ein Werk, und dass man kann nicht eben so ein Beispiel rausnehmen und von seinem literarischen Ausdrucksweise und literarischen Kraft rausziehen, glaube ich. Und das ist eben was ich denke, wenn man solche Bücher liest oder sogar solche Bücher einen Platz haben in der Schule, das ist eben auch das ist auch der Sinn, solche Unterricht und diese Bücher lesen zu lernen und mit ihrem literarischen und ihrem Werk Wert als Werk und in ihrem Kontext nochmal zu stellen. Und ich glaube, da bin ich eben mit Merci voll einverstanden. Also und da können wir mehrere Beispiele in der Literatur in diesem Sinn finden. Ja.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema ist unter anderem der französische Schriftsteller Céline, aber auch ganz viele andere Fälle, in denen in Literatur eingegriffen wird, weil man Sachen anstößig findet, weil man die politische Haltung des Autors, der Autorin nicht passend findet. Zu Gast sind Marcy Goldberg und Anne Fournier. In Amerika gibt es eine American Library Association und die ruft jährlich zur Woche der verbotenen Bücher auf, also banned books, also Bücher, die an gewissen Orten verboten wurden. Und wenn man die so vergleicht mit den Hauptwerken der US-amerikanischen Literatur des letzten Jahrhunderts, dann muss man sagen, jedes zweite Buch aus dieser Top 100 wurde schon mal irgendwo in Amerika angegriffen. Mhm. Hat man denn heutzutage irgendwie besonders Mühe mit der Einschätzung, dass etwas aus einer Zeit herausgeschrieben wird, dass da Meinungen auch preisgegeben werden, die nicht unbedingt mit der Autorin oder des Autors übereinstimmen? Dass das Figuren sind?
Ich denke, das ist genau der Punkt. Also ein Land muss mit seiner eigenen Geschichte irgendwie sich auseinandersetzen und man muss dazu stehen. Und wenn man versucht, den Eindruck zu kreieren in den Schulen, dass es die Sklaverei nicht gegeben hat, dass die Amerikaner keine Fehler begangen haben, dass die nicht versucht haben, die Indianer, also die Native Peoples auszurotten, also die haben viele Verbrechen auf dem Konto. Und wenn man das nicht mehr unterrichtet und wenn man diese Literatur nicht mehr zur Verfügung stellt, dann ist das wirklich eine riesen Lebenslüge und eine sehr schlechte Sache.
Und die Literatur kann uns sogar uns helfen, das mit einem anderen Aussichtspunkt zu sehen und nicht eben das wieder in einem Kontext zu setzen. Das ist auch eine Mittel, die Literatur ist da auch ein Hilfsmittel. Also.
Ja klar, weil es auch ein Zeitabbild bringt, aber trotzdem ist die politische Korrektheit, der politically correct speech, also in Amerika hat man das irgendwann mal aufgebracht vor 20 Jahren, haben wir dadurch ein bisschen das Gefühl für Kontext, für Zusammenhänge verloren, in denen Bücher geschrieben werden?
Eben, ich denke, es kommt sehr darauf an, ob man darüber redet, wie will man mit der Vergangenheit umgehen, mit Literaturgeschichte, oder wie man sich heute verhalten sollte. Und es gibt Ausdrücke, die heutzutage einfach nicht mehr akzeptabel sind.
Und da kommt's
aber
auch noch
wenn man
drauf
sie in alten
wem?
Büchern findet, dann ist das ist ein Teil der Geschichte, dazu muss man stehen. Und es ist dann eine Aufgabe für die Lehrerinnen und Lehrer, das mit den Schülern und Schülerinnen auch genau unter die Lupe zu nehmen, zu diskutieren. Was sind die Wurzeln von einem Land und was hat dieses Land früher falsch gemacht und inwiefern führen diese alten Bedingungen zu den Problemen, die es auch heute gibt? Weil ich meine, das darf man auch nicht vergessen, man studiert die Geschichte, damit man auch besser versteht, warum die Verhältnisse heute so sind, wie sie sind.
Machen wir mal noch einen Bogen über Peter Handke. Der kam in die Diskussion, weil er sich irgendwie in den 90er Jahren ziemlich heftig für Serbien eingesetzt hat, weil er nicht verstehen wollte, dass man so einseitig auf Serbien losprügelt in dieser ganzen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Teilgebieten von Ex-Jugoslawien. Und nachher hat man natürlich den Peter Handke mal zur Unperson erklärt in der Öffentlichkeit. Das mit der Meinungsfreiheit, das scheint auch ein bisschen schwierig zu sein. Kann man einem Schriftsteller seine Haltung vorwerfen, weil die meisten anderer Meinung sind, oder?
Nein, ich glaube, also ein Schriftsteller darf seine politische Meinung haben und sie auch äußern. Das ist schon immer gut. Also man hat immer viel in der Schweiz sich bedauert, dass die Schriftsteller vielleicht auf politische Meinung nicht mehr so deutlich äußern oder sie nicht mehr so im freien Raum verteilen wollen. Ich glaube, das ist aber der Schriftsteller, der eine politische Meinung äußert, soll auch bereit sein, dass das vielleicht diese Meinung nicht allen gefallen wird. Und ich glaube, das war für Peter Handke auch klar. Und ich glaube, das war auch seitdem ist das auch die Meinung darüber viel nochmals betrachtet worden. Also ich glaube, aber das ist schon, ich würde sagen, wenn man sieht, was in den letzten Monaten zum Beispiel mit das Buch von Theo Sarrazin stattgefunden hat, also hat man sich da gefragt, ob er recht hatte, seine Meinung zu äußern oder sogar hatte er Haltungen, die genauso extremistisch scheinen können und da war plötzlich nicht so viel die Debatte, also das hat nicht
es ging nur ums Inhaltliche, hat man das Gefühl.
Ja.
Ja, ich denke, der Fall Sarrazin ist natürlich schwierig auf eine andere Art, weil hier reden wir nicht mehr über die Vergangenheit, wir reden auch nicht mehr über Literatur. Aber ich denke, die Idee, oder, von der Meinungsäußerungsfreiheit, die Idee von Redefreiheit, es geht genau darum, entweder ist man dafür oder man ist dagegen. Man kann nicht sagen, ich bin zwar für die Redefreiheit, aber in diesem Fall nicht. Weil das ist so, funktioniert das auch nicht. Also, das hat auch Noam Chomsky, der ein großer Medienkritiker ist, auch immer wieder signalisiert. Also, es gibt nur zwei Haltungen, die man haben kann gegenüber der Redefreiheit. Entweder ist man dafür oder dagegen. Man kann nicht sagen, ja, wenn ich einverstanden bin, finde ich die Redefreiheit gut und dort bei unbequemen Meinungen bin ich dagegen. Ich denke, die Leute haben das Recht, einfach totales Blödsinn zu veröffentlichen. Die dürfen das. Aber dann muss muss das auch diskutiert werden. Dann kommt das an die Öffentlichkeit und dann kann man diskutieren und ihre Thesen widerlegen und sagen, dass das ist Blödsinn. Mhm. Wenn man versucht, das irgendwie zu verdrängen, wird das gefährlich, weil irgendwann, wenn es verboten wird, dann brodelt es dann nur irgendwie unter der Oberfläche und kommt dann irgendwann mit doppelter Wucht an die Oberfläche. Und ich denke, das ist gerade mit Sarrazin passiert. Genau. Er ist mit Meinungen gekommen, die als nicht salonfähig gegolten haben in den letzten Jahren. Und man hatte das Gefühl, man durfte diese Themen nicht ansprechen. Wenn man sie angesprochen hätte, hätte man genau gesehen, ich meine, das, was er erzählt, das ist ein völliger Blödsinn, das ist auch wissenschaftlich nicht belegbar, aber das kann man erst behaupten, wenn er das gesagt hat.
Und wenn, ja. Und wenn, eben, wenn eine Argumentation auch dagegen stattfindet, auch eben, wenn es in der Öffentlichkeit gibt und danach eben, wie du gesagt hattest, ein offenes Gespräch darüber bleibt. Also was verboten wird, kann immer noch gefährlicher werden, weil es natürlich auch das Interesse erweckt und danach es eben ohne Gegenmeinung da rauskommt. Ja. Und ja. Ich glaube, es gibt auch, um wieder zu Peter Anke zu kommen, das war trotzdem eben eine Persönlichkeit, die eine gewisse Autorität hat als Intellektuell und als Kenner dieses Land. Und ich glaube, das muss auch in diesem Kontext wieder gestellt werden. Und die Position der Medien zu dieser Zeit war auch vielleicht nicht so deutlich offen und auf alle Seiten bereit zu berichten. Das war auch eine große Frage von, ja, worüber kann man berichten und wie macht man das? Mhm. Und ich glaube, die Äußerung von, die Meinung von Peter Hanke wird auch in diesem Sinn die Benefik, dass eben diese
zuträglich
sehr, diese Informations wieder in Frage gestellt wird.
Aber was machen wir dann mit einem Fall Dieudonné? Zur Erklärung mal schnell. Dieudonné Mbalabala, ein Sohn eines Kameruners und einer Französin, aufgewachsen in Frankreich, der bekannt wurde als Komiker und Schauspieler. Und ursprünglich kam der Mann aus einer linken und antirassistischen Ecke. Und dann kam tatsächlich eine recht verwunderliche Kehrtwende zum militanten Antisemiten, der immer auch wieder damit provozierend auftritt. Und jetzt kommt die Schweiz ins Spiel. In Genf hat man nämlich versucht, irgendwie seinen Auftritt zu verhindern. Man wollte ihn nämlich keinen Saal vermieten. Und das Gericht hat dann entschieden, man dürfe jemand nicht für eine Show verurteilen, die noch nicht stattgefunden hat. Das scheint dann doch wieder irgendwie, die Meinungsfreiheit hat dann doch ihre Grenzen.
Ja, der Dieudonné hat erreicht, was er wollte eigentlich. Er hat provoziert, er hat die Aufmerksamkeit da geweckt und er hat noch mehr so Publikum. Und also ich meine, jeder ist frei, in diesem Raum zu gehen und hinzuzuhören. Niemand zwingt mich, zu diesem Abend dort zu gehen und diesem Mann zuzuhören. Also ich finde, dass man weiß, welche Meinung er hat, weil wie er sie benutzt durch so seine Show und so weiter. Danach bleibt man frei, dort zu gehen. Er macht nicht eine Rede auf dem öffentlichen Raum.
Also Dieudonné ist schon eine sehr problematische Figur. Dazu, man muss sagen, es ist nicht nur, dass er einfach extreme irgendwie Verschwörungstheorien über Juden auch in seine Auftritte bringt. Er ist auch ein Anhänger von Le Pen.
Was irgendwie also ein bisschen, der ist Patenonkel vom dritten Kind.
Ja, genau. Also das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass jemand, der zum Teil auch schwarze Wurzeln hat, irgendwie einen weißen Rechtsextremer
würde. Er hat sehr viel gegen Le Pen auch vor einigen Jahren geschimpft. Also das muss man auch wissen. Also das ist gegen, auch was gegen Le Pen auch.
Gegen
also
Le Pen
am Anfang.
Ja, also er ist eine sehr zwiespältige und wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrte Person vielleicht, aber ich denke, das war ein riesentaktischer Fehler in Genf, dass man versucht hat, seine Show zu verbieten. Das hat ihm nur, es war nur Wasser auf seine Mühlen. Er hat davon profitiert. Er konnte sich dann ein bisschen als Martyrer stilisieren, dass man ihn versucht zu verbieten und so. Und dadurch bekommt er eine noch größere Aufmerksamkeit, als wenn man ihn auftreten lässt und kann nachher mit einer Kritik kommen und sagen, also alle irgendwie sogenannten Fakten, die er zitiert hat, sind falsch und er hat auch Sachen gesagt. Also das ist ich denke, das war schon ein taktischer Fehler, dass man versucht hat, diese Show zu verbieten. Das hat ihm nur noch mehr irgendwie Öffentlichkeit gebracht. Aber ich denke gleichzeitig, man muss sich fragen, ob man ihn einladen möchte. Weil das ist auch das andere. Ich meine, die Leute, die dürfen, wenn man wirklich für die Meinungsäußerungsfreiheit ist, dann kann man die Leute erzählen so ein Blödsinn oder auch hasserfüllte Sachen. Das kann man nicht verbieten, aber ich muss sie nicht irgendwie zu mir nach Hause einladen, dass die es mir ins Gesicht sagen. Aber ich denke, die große Herausforderung ist, dass man das eine von dem anderen unterscheiden kann. Ich denke, das habe ich, wie soll ich das sagen? Also ich bin auch Jüdin und ich bin auch eine Frau. Und ich habe mein ganzes Leben lang sehr gern Bücher gelesen. Und ich habe sehr, sehr früh gelernt, dass das immer eine sehr zwiespältige Sache ist, dass sehr viel von meinen Helden aus der Literatur auch problematische Figuren waren. Mhm. Weil das kommt immer. Man hat Lieblingsbücher und dann lernt man, dass die Leute, die Bücher geschrieben haben, Rassisten waren oder Antisemiten. Oder ich meine, ich will gar nicht davon reden, die ganzen Schriftsteller in der Geschichte, die auch frauenfeindlich waren. Wenn man als Frau diese Bücher liest oder vor allem als junges Mädchen. So, das ist sehr befremdend. Man ist auf der Suche nach Rollenmodellen, nach intellektuellen Inspirationsfiguren und dann kommt das immer wie ein Schlag ins Gesicht. Die haben das alles gesagt, die waren für Freiheit und so, aber du warst nicht damit gemeint. Und ich denke, das musste ich sehr früh lernen, dass man einerseits man versucht, von diesen Leuten das zu lernen, was man lernen kann, damit man selber mit Argumenten kommen kann, dass man selber Rhetorik lernen kann und Geschichte und so. Aber eben wie Cornel West gesagt hat, man muss sie nicht in allen Bereichen imitieren. Also man kann sich davon abgrenzen.
Heißt das so viel wie, dass man an und für sich, wenn man Bücher liest, vielleicht besser beraten ist, wenn man nicht allzu viel über das Leben der Urheberinnen und Urheber weiß?
Nein, doch.
Das muss schon im Kontext einer Geschichte gelesen werden. Aber man braucht unbedingt
Geschichte.
Nicht zu sehen, dass zum Beispiel auch Rousseau seine Kinder verlassen hat. Das heißt nicht, dass sein Werk in Frage gestellt wird, aber das kann auch uns als Mensch schockieren. Oder das wollte er auch eben gegen Juden nicht eine sehr öffentliche Rede hatte. Also die Beispiele sind sehr zahlreich. Aber ich glaube, das heißt nicht, dass man diese Werke raus von ihrer Aktualität und von ihrem Kontext rausnehmen soll und einfach. Aber ich glaube, diese Werke können uns eben dazu helfen, unsere eigene Meinung gegenüber diese Problematik zu bilden. Das ist auch eben, ich glaube, die Kraft der Literatur, also uns selbst zu lernen, uns selbst zu denken und das als eben die subversive Kraft, also das Schreiben und der Literatur, die Welt einfach anders zu betrachten. Ich glaube, das ist die größte Kraft von Voyage au bout de la nuit auch. Also die Welt ist ganz neu da angeschaut, durch den Stil, durch den Humor, also das Genie von der Literaturschaffende Céline bei diesem Buch da. Und das, ich glaube, das ist etwas, was unbedingt nicht vergessen werden sollte. Ja.
Ich höre das manchmal auch von meinen Studierenden. Letztes Jahr habe ich versucht, etwas über Theodor Adorno zu machen und dann ist eine gekommen und gesagt, ja, Adorno war furchtbar sexistisch und hat seine Frau betrogen. Und ich denke, ja, okay, gut, aber vielleicht kann man gerade als Frau von seinen gesellschaftskritischen Theorien profitieren. Man kann lernen, seine Instrumente gegen sich selber zu verwenden. Also man kann über ihn lernen, wie man Sachen analysiert und Machtverhältnisse und diese Kenntnisse kann man dann einsetzen, um das Patriarchat zu kritisieren. Wenn man das alles ablehnt, dann kommt man auch nicht weit.
L'œuvre d'art n'est pas une œuvre de morale. Das ist einfach, also auch.
Das künstlerische Werk, das kein moralisches Werk ist.
Ja, genau.
Gut, da bin ich nicht ganz einverstanden, muss ich sagen. Ich denke, es gibt zum Beispiel so etwas wie eine faschistische Ästhetik. Das ist gerade in der Filmgeschichte sehr wichtig. Aber es geht nicht, wenn ich mit meinen Studierenden, wenn wir das Thema Dokumentarfilm haben und wir nicht die Arbeiten von Leni Riefenstahl uns anschauen oder ihr Film Triumph des Willens über Adolf Hitler und über den Parteitag in Nürnberg damals. Wenn ich diesen Film zeige, dann kann ich zeigen, wie die faschistische Ästhetik aussieht und wie man sie auch heutzutage erkennen kann in anderen Werken. Mhm. Oder dann kann man auf Acht sein für solche fragwürdige Sachen. Wenn man es nicht zeigt, dann wissen die Leute nicht, was das ist. Wenn man Leni Riefenstahl nur dämonisiert. Mhm. Und man kann auch sehen, wie weit sie die Filmgeschichte allgemein beeinflusst hat. Wie konnten Leute später Teile von ihrer Ästhetik übernehmen, aber so ändern, dass das mehr humanistische Werte verkörpern konnte. Das ist auch eine handwerkliche Frage irgendwann, dass man versteht, was hat man gemacht, was gibt es in der Rhetorik von Céline, dass das mit seinen hasserfüllten Äußerungen zusammenhängt. Mhm. Und wie weit kann man von ihm als Lehrmeister, als irgendwie Creative Writing Lehrer lernen, ohne dass man den anderen Teil übernimmt? Das ist etwas, was man sehr genau analysieren und studieren muss.
Ausgehend von Céline, dem französischen Schriftsteller, haben wir heute über Meinungsfreiheit, über politisch korrekte und politisch unkorrekte Sprache in der Literatur gesprochen. Zu Gast waren Anne Fournier, deutsch-schweizer Korrespondentin von Le Temps, und Marcy Goldberg, kanadische Filmwissenschaftlerin, beide aus Zürich. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.